House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Sozusagen, es gibt ja eine ganze Menge von anderen Modellen, mit denen man auch böse Dinge anstellen könnte.
Und das wäre dann so, dass die Drohnen über eine KI gesteuert werden, ohne...
Ja, beispielsweise, oder die Drohnen auch untereinander kommunizieren könnten.
Okay.
Ja, das ist ja ein hervorragendes Werkzeug für die Manipulation von Leuten, also ganz im Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir über das Thema KI. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene und mit mir hier im Studio ist wie immer meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Hallo. Ich bin Anna Spiegel. Ich arbeite im Marketing am Fraunhofer SIT und zu Gast im House of Nerds ist heute Irina Gurewitsch. Sie ist Linguistin und Informatikerin und ausgewiesene Expertin für große Sprachmodelle, wie beispielsweise die GPT-Modelle, auf denen auch ChatGPT aufbaut. An der TU Darmstadt leitet sie das Ubiquitous Knowledge Processing Lab, das UKP-Lab, das sie auch ins Leben gerufen hat. Und das UKP-Lab forscht im Bereich NLP, also Natural Language Processing. Irina ist Gründungsmitglied von Hessian AI, dem hessischen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Und sie hat die erste Löwe-Spitzenprofessur in Hessen inne. Und im Jahr 2022, also letztes Jahr, wurde sie für ihre Forschung vom Europäischen Forschungsrat mit einem ERC Advanced Grant ausgezeichnet. Hallo Irina, habe ich was vergessen? Möchtest du was ergänzen, korrigieren?
Ja, hallo. Also vielen Dank für die Vorstellung. Bin einverstanden. Also ergänzen könnte ich noch, dass ich dieses Jahr die Präsidentin der Association of Computational Linguistics bin. Das ist die größte internationale Fachorganisation für alle Forschenden im Bereich Natural Language Processing.
Mhm. Super, danke.
Entweder oder.
Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Wir fangen in der Regel immer an mit dem kleinen Spiel entweder oder. Das funktioniert wie folgt. Ich nenne ein Begriffspaar und du nennst dann entweder den einen Begriff oder den anderen Begriff. Also wenn ich sage Fußball oder Handball, sagst du dann?
Fußball.
Zum Beispiel. Okay. Wir machen das, versuchen das ein bisschen schneller zu machen. Also schnelle Antworten wäre gewünscht. Und hast du das verstanden? Gibt es noch Fragen?
Nein.
Alles klar, fangen wir an. Kaffee oder Tee?
Tee.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Freiheit oder Sicherheit?
Sicherheit.
Vertrauen oder Kontrolle?
Vertrauen.
Linguistik oder Informatik?
Informatik.
Buchstaben oder Zahlen?
Buchstaben.
Mastodon oder Facebook?
Facebook.
Dolly oder Stable Diffusion?
Stable Diffusion.
Windows oder Linux?
Windows.
iPhone oder Samsung?
iPhone.
Chomsky oder Pinker?
Chomsky.
Gendern oder nicht?
Gendern.
Doppelpunkt oder Gendersternchen?
Sternchen.
Binnen-I oder Gendersternchen?
Sternchen.
Gendersternchen oder Glottal-Stop?
So, jetzt ist der Stopp.
Duisburg oder Darmstadt?
Darmstadt.
Ruhrgebiet oder Südhessen?
Südhessen.
Das war's schon.
Das waren die richtigen Antworten.
Da gibt es kein richtig oder falsch.
Genau, aber dann bekommt man einen Eindruck. Genau. Auch wenn es nur so ganz einfache Fragen sind. Wir versuchen immer ein bisschen auf die Person auch einzugehen, dass man da ein bisschen was dahinter sieht. Genau, weil Duisburg, da hast du auch mal gelebt.
Ja, richtig. Also dort habe ich promoviert vor etwa 20 Jahren. Ja. Ziemlich genau.
Genau, und Duisburg-Essen, glaube ich, ne?
Ja. Damals war es ja noch die Uni Mercator, Duisburg. Das ist erst später also zusammengeführt worden mit Essen. Mhm. Und die Computerlinguistik war damals auch kein Informatikfach. Das war in der philosophischen Fakultät und war ein Teilbereich von Linguistik.
Ah. Ja, so war das damals. Ich erinnere mich noch. Hab das auch eine Zeit lang gemacht.
Ah, schön.
Genau, aber bin ganz woanders rausgekommen, ne? Ja, wir haben am Anfang erstmal, heute geht es ja um das Thema KI, künstliche Intelligenz, AI. Wenn du KI beschreiben würdest, wie würdest du es beschreiben?
Ja, das ist ein Teilbereich der Informatik, der versucht, die menschlichen Fähigkeiten mithilfe eines Computers nachzubilden oder zu simulieren.
Okay, was kann der Mensch, was künstliche Intelligenz noch nicht kann?
Also ein Mensch kann denken beispielsweise, also die künstliche Intelligenz kann rechnen. Rechnen und denken ist ja nicht dasselbe. Also ein Mensch nimmt ja sehr vieles wahr, also verschiedene Fähigkeiten, also sehen, Kontakt mit der Umgebung, sprechen und das alles gleichzeitig. Ja? Und also diese verschiedenen Signale werden zusammengeführt im menschlichen Gehirn und dann können wir mit der Umgebung entsprechend interagieren oder uns auch mit anderen Menschen austauschen. Davon ist die KI noch relativ weit entfernt.
Aber besteht denn die Möglichkeit, dass sie das irgendwann kann oder ist das einfach systemimmanent, dass es irgendwann einen Stopp gibt und es geht dann nicht weiter mit der Entwicklung?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, den Menschen nachzubilden ist relativ schwierig, weil das ist auch nichts, was objektivierbar ist in dem Sinne. Also die Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Also selbst wenn wir Kinder haben, die in derselben Familie aufwachsen, sind sie teilweise sehr unterschiedlich in ihrem Verhalten, in ihrer Persönlichkeit und so weiter. Also da gibt es eine sehr, sehr große Vielfalt. Aber einzelne kognitive Fähigkeiten von Menschen, also kann man mit einem Computer zu einem gewissen Grad nachbilden. Also beispielsweise Extraktion von Informationen aus Texten. Mhm. Das ist eine Fähigkeit, die Menschen haben. Das ist etwas, was man heutzutage mit Computer nachbilden kann. Also Mensch und Maschine sind ja in dem Sinne nicht vergleichbar, weil sie ja nicht dieselben Ausgangsvoraussetzungen haben und nicht dieselben Fähigkeiten, nicht dieselben kognitiven Kapazitäten. Also in manchen Dingen ist die Maschine deutlich besser, denn die Maschine kann viel rechnen und wird nicht müde. Ja? Und dadurch kann die Maschine zum Beispiel sehr große Datenmengen analysieren und Muster finden. Das ist für einen Menschen sehr, sehr schwierig, also weil unsere Wahrnehmungsfähigkeit also eben relativ limitiert ist in dieser Hinsicht.
Okay, dann gehen wir vielleicht gerade mal in die aktuelle Entwicklung. Dolly, ChatGPT hat ja einen unheimlichen Hype ausgelöst. Du weißt ja wahrscheinlich, wie das Leben vor dem Hype auch war, ne?
Schön. Ja, vor dem Hype, also eigentlich so in den letzten 20 Jahren, wo ich in diesem Gebiet arbeite, gab es immer eine relativ große Entwicklung nach vorne. Also es ist ja nicht der erste Paradigmenwechsel, also den wir gesehen haben. Also das Gebiet hat sich ja ständig weiterentwickelt. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir durch die Entwicklung vom Internet sehr große Datenmengen haben, also speziell für Texte. Ja, und die werden ja kontinuierlich erweitert von sehr vielen Personen. Und andererseits sind ja auch die Rechenkapazitäten weiterentwickelt worden und die Hardware ist immer schneller geworden und dadurch kann man ja vieles rechnen auf diesen großen Daten und das hat ja die Voraussetzungen geschaffen für diese großen Sprünge, die die künstliche Intelligenz und insbesondere mein Bereich Natural Language Processing in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und ChatGPT ist quasi eine disruptive Innovation, aber es ist ja nicht die erste und ich denke auch nicht die letzte. Ja, aber also sicher, also etwas, was die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen, schon sehr stark beeinflussen.
Ja, aber wenn du mal, du hast ja vorhin beschrieben, ne, am Anfang die Computerlinguistik war noch nicht mal Teil der Informatik. Kybernetik hatte da sowas Mystisches.
Was ist denn Kybernetik? Entschuldigung.
Das ist eigentlich auch nur so ein Buzzword für mich. Also es ist so vieles, so künstliche Intelligenz, künstliches Leben. Also wirklich eine feste Definition habe ich noch nicht so richtig dafür gefunden. Gibt es vielleicht, aber also es war sehr, sehr, sehr schemenhaft. Und es gab ja Kurzweil und solche Leute, die sich da über die künstliche Intelligenz mal so allgemein ausgelassen haben. Aber Anna hat das in der Vorbereitung auch gesagt. Irina hat ja angefangen in der, wie ist das?
In der Winter der KI oder der KI-Winter, genau, ja, wo es irgendwie, wo das Ganze quasi auf Eis gelegt worden ist und eigentlich auch forschungsgeldmäßig nicht so bedacht worden ist. Also du bist ja 2003 ins Ruhrgebiet gekommen Und ich meine, gelesen zu haben, dass das eben diese KI-Winterzeit war. War das dann schwierig, da anzufangen und auch in diese, sag ich mal, Forschungsgeldflaute rein zu arbeiten?
Also ich bin ja Sprachwissenschaftlerin von meiner Ausbildung her und von daher war für mich Computerlinguistik eine faszinierende Möglichkeit, mein Interesse an den Naturwissenschaften, also mit dem, was ich studiert habe, in einer Promotion zu verbinden. Mhm. Das war meine Motivation. Also mir ging es damals nicht darum, eine große Gruppe zu finanzieren.
Ja, okay.
Und also es gab ja schon einige Lehrstühle und auch größere Institute, also in Deutschland beispielsweise, in Saarbrücken oder in Tübingen, also zu dem Zeitpunkt,
zum Beispiel,
also genau, mehrere Professuren. Und von daher, also für mich war das jetzt kein so besonderes Problem. Also ist natürlich in der linguistischen Umgebung, daran kann ich mich noch erinnern, also war keine große Offenheit für digitale Methoden. Also da waren Professuren aus dem klassischen linguistischen Bereich, Romanistik, also sehr negativ gegenüber digitalen Methoden oder ich sag mal dem Digitalen im Allgemeinen eingestellt. Ja? Mhm. Also auch wenn es darum ging, also beispielsweise digitale Workflows einzuführen oder digitale Bücher, egal was, da gab es ja größere Diskussionen, also in der Fakultät und oft eine negative Entscheidung. Das hat meine eigentliche Arbeit aber nicht so tangiert, weil ich habe halt an meinen Inhalten geforscht und das war damals auch nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist ja mehr in der Informatik verankert und da ich ja in der Linguistik war, das war im Prinzip orthogonal zu künstlicher Intelligenz und zu Informatik. Und insofern, also hat es mich damals nicht so stark tangiert.
Okay. Und wie bist du dann zur künstlichen Intelligenz gekommen und dann auch, du hast gesagt, vor ChatGPT gab es Dinge, die hat man in der, ich sag mal, allgemeinen Öffentlichkeit wahrscheinlich wenig wahrgenommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was so die Etappen waren, die du zumindest beobachtet hast.
Also ich denke, es gibt etwas, was alle von uns bemerkt haben, dass die Suchmaschinen, war ja auch eine disruptive Innovation, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ganz auf den Kopf gestellt hat. Und das war etwa diese Zeit. Und nach meiner Promotion bin ich zu einem Forschungsinstitut für Informatikforschung nach Heidelberg gegangen. Also es hieß damals European Media Lab und heißt heutzutage HITS und ist von Klaus Schierer gegründet worden. Also wurde finanziert durch die Klaus Schierer Stiftung. Das ist einer der SAP-Mitgründer.
Ja.
Und ich hatte die große Freude, an diesem Institut in Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Das ist ein reines Informatikinstitut gewesen. Allerdings hatte Klaus Schierer ja große Vorliebe für interdisziplinäre Arbeit, speziell für Naturwissenschaften, aber unter anderem auch für Sprachen. Und so gab es da eine Gruppe von Personen, die in diesem Bereich, also Schnittstelle Informatik und Sprache, geforscht haben, aber nicht unbedingt, also mit der Überschrift künstliche Intelligenz, sondern Computational Linguistics. Also ich habe ja auch verraten, ich bin ja derzeit die Präsidentin der Internationalen Fachgesellschaft und das heißt immer noch Association of Computational Linguistics, wobei ich ganz oft angesprochen werde und gefragt werde, ob es nicht sinnvoll wäre, das neu zu benennen, also weil das sich von der Linguistik mittlerweile sehr, sehr stark entfernt hat.
Mhm. Jetzt gibt es ja verschiedene Bereiche, also ich glaube, was mir die Kollegen aus der Multimedia-Sicherheit oft erzählen, ist, dass die Fortschritte in der Bildverarbeitung auch zur Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz viel beigetragen haben. Was ist denn im Moment, also wo steht da die Linguistik im Moment, die Natural Language Processing und was sind so die Treiber im Moment im KI-Themenfeld?
Computer Vision und Natural Language Processing sind verschwestert als Forschungsgebiete. Allerdings ist es so, dass in Computer Vision Bilder betrachtet werden und sozusagen dieser Gegenstand ist anders beschaffen als menschliche Sprache. Ne? Also die Sprache hat eine andere Beschaffenheit. Und auch gibt es halt Unmengen an diesen sprachlichen Daten im Internet in verschiedenen Sprachen. Und von daher, in Sprache gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, aus dieser Unmenge an Daten statistische Muster zu lernen. Mhm. In Computer Vision, zumindest nach meinem Verständnis, also ich forsche ja nicht so viel in diesem Bereich, ist es so, dass also es deutlich mehr um maschinelles Lernen als solches geht, also weil die Bilder, die wir haben, sozusagen endlich sind. Mhm. Im Bereich Natural Language Processing würde ich sagen, also der wichtigste Treiber ist wahrscheinlich das maschinelle Lernen. Und also es werden neue Methoden entwickelt, die eben speziell auf sprachlichen Daten besonders gut in der Lage sind, Muster zu erkennen. Also es gibt einerseits allgemeine Fortschritte im maschinellen Lernen und wir importieren diese. Also insofern kann man schon sagen, genau, wir sind schon stark auf die Erfolge oder Fortschritte im maschinellen Lernen konditioniert. Aber andererseits gibt es auch Forscher in meinem eigentlichen Gebiet Natural Language Processing, die speziell ausgehend von Sprachdaten, also quasi neue Methoden im maschinellen Lernen auch entwickeln oder bestehende Methoden weiter voranbringen. Und also ich glaube, diese Fortschritte also im maschinellen Lernen, sowohl Kern-Machine Learning als auch speziell für die Sprachdaten, also das sind so die wichtigsten Innovationstreiber.
Mhm. Wir haben noch eine Hörerfrage und zwar
Sehr spezielle Hörerfrage.
Ja, der Enver hat eine Frage zu ChatGPT und die hat er von ChatGPT erstellen lassen. Also er hat ChatGPT gefragt, was für eine Frage kann man über dich stellen? Und eine Frage war, welche Rolle spielt ChatGPT bei der Förderung von KI-Forschung und KI-Entwicklung? Was meinst du?
Hilft euch das?
Ja, es ist eine gute Frage. Also ich denke, die Frage ist aktuell sehr umstritten, denn die meisten dieser Entwicklungen kommen ja von großen Firmen, die sowohl über sehr große Datenmengen verfügen, als auch über wahnsinnig große Rechenkapazitäten. Und was wir im Augenblick haben, ist im Prinzip so eine Trennung zwischen industriellen und akademischen Einrichtungen, also die da mitspielen oder eben auch nicht. Ja. Und da kann sich die Förderung sehr unterschiedlich dazu positionieren. Also man kann sich auf die Position stellen, also wir möchten diese Macht der Daten nicht nur großen Firmen überlassen, sondern wir wollen uns akademisch auch aufstellen in dem Bereich, dann muss man diesen Bereich natürlich massiv fördern. Ja? Oder man kann sich auf eine andere Position stellen und sagen, also okay, also da steht eine echte Wirtschaftsmacht dahinter, also das wird nicht so einfach sein, auf Dauer das abzubilden, also mit öffentlichen Förderungen, um da quasi Schritt zu halten. Aber wir können eine gewisse Arbeitsteilung definieren. Das würde dann natürlich bedeuten, dass unsere Forschungsagenda komplementär dazu aufgestellt werden müsste. In welche Richtung die Förderung nun gehen wird, das ist im Augenblick nur eine offene Frage. Aber da sind zwei prinzipielle Möglichkeiten, die ich sehe. Was ich auch denke, ist, dass, also auch wenn wir sehr große Entwicklungen im Bereich großer Sprachmodelle haben und wir spielen auch gerne damit und so. Für den praktischen Einsatz ist es halt noch relativ unreif. Ja? Und da stellen sie halt sehr viele Fragen, also im Bereich Sicherheit. Also wie sicher sind solche Modelle und wie kann man sie wirklich in Arbeitsabläufe integrieren und wer trägt die Verantwortung, wenn was schief geht? Also das sind sehr, sehr viele Fragen im nicht-technischen Bereich, was die Einbindung von großen Sprachmodellen in den Alltag anbetrifft. Und ich denke, das muss die Forschung also sehr stark unterstützen.
Ja, also dass man da nicht in der Technik einfach weitergeht, sondern dass man auch ethische Fragen berücksichtigt und auch datenschutztechnische und vielleicht auch IT-sicherheitstechnische, also richtig. Angriffsmöglichkeiten.
Richtig, und also auch die Mensch-Maschine-Schnittstelle als solche, denn also im Unterschied zu Suchmaschinen, also wir haben hier ein hochinteraktives Tool.
Ja.
Und dieses Tool also gibt quasi auf dieselbe Frage unterschiedliche Antworten, je nachdem, wer fragt das und in welchem Kontext. und zu welcher Tageszeit, so ungefähr. Also insofern, also gibt es da keine sehr große Zuverlässigkeit. Ne? Mhm. Und das erschwert natürlich also die Formalisierung der Abläufe im beispielsweise Berufsalltag.
Ja.
Bei Hugging Face, wo Modelle ja geteilt werden, wo die Firmen das zum Teil frei zur Verfügung stellen auch, gibt es ja auch Bereiche, wo die Firmen jetzt sagen, das ist zu risikoreich. Ich glaube, Meta hat gewisse Stimmmodelle nicht freigegeben, weil sie sagen, das ist zu gefährlich.
Das ist ein beliebtes Argument. Frage ist, also ist es ein echtes Argument oder ist es ein vorgeschobenes Argument? Denn sozusagen, es gibt ja eine ganze Menge von anderen Modellen, mit denen man auch böse Dinge anstellen könnte. Und das gilt für sie alle. Ja, also
ich
es ist
auch
nicht
sagen,
nur ein Modell.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Dieser Dual-Use-Charakter, der steckt doch in eigentlich allen Modellen drin. Es sei denn, sind hochspezialisiert und nur, keine Ahnung, bei der Läusezählung nutzbar oder so. Ja, aber grundsätzlich, ne, das war genau mein Eindruck. Und dass die Firmen dann einfach natürlich gewisse Bereiche sich vorbehalten können und sagen, okay, das teilen wir nicht mit der Forschung.
Bei Firmen, denke ich, also gibt es im Augenblick einen sehr großen Kampf um den Markt, weil da werden jetzt gerade sehr große Kuchen umverteilt, de facto. Also OpenAI besetzt den Markt und verdrängt also die Platzhirsche. Und also ich denke, das löst eine gewisse Nervosität aus, wenn man da so sagen könnte. Und also aus dem Grund habe ich den Eindruck, dass sich die Publikationsstrategie bei den Firmen auch sehr stark verändert. Also anders als vor 2 Jahren, also werden diese Forschungsergebnisse auch nicht geteilt, also als wissenschaftliche Publikationen. Es werden zwar Berichte veröffentlicht, also die aber sehr viele Details nicht publik machen. Und ohne diese Details wissen wir eigentlich nicht so ganz genau, also was da passiert. Ich glaube, also alle Sprachmodelle haben Dual-Use-Aspekt, also wie übrigens die meisten Werkzeuge in der künstlichen Intelligenz allgemein, das ist ja nichts Neues. Aber also ich denke, manche vielleicht also sind mächtiger und da ist das Potenzial also für den Missbrauch also dementsprechend deutlich höher. Na, und das ist auch noch sehr wenig verstanden, ja, also was da für, wie sagt man, also so bösartige Szenarien damit umgesetzt werden könnten. Aber je mächtiger das Modell, desto weiter könnte es ja prinzipiell auch gehen.
Ja. Hast du da mal ein Beispiel? Oder ich meine, du bist ja jetzt vom Fach, sag ich mal, und überblickst es auch, wozu diese Werkzeuge in der Lage sind. Was wäre denn dann denkbar? Weil es gibt ja auch viele, also 2 offene Briefe gab es ja auch, wo auch namhafte KI-Forscher gewarnt haben vor der Macht der künstlichen Intelligenz, auch der OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman. Und das war eigentlich nur ein Satz. Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Das klingt jetzt sehr grundsätzlich.
Das stimmt, ja.
Was hast du
aber dafür? Also ich muss sagen, also ich habe diesen Brief nicht unterschrieben und ich halte das für etwas übertrieben.
Okay, gut, also das ist beruhigend.
Also auch wenn ich da großen Bedarf für eine Regulierung sehe, ja, aber also soweit ist diese Technik, also letztendlich meiner Meinung nach noch nicht. Also das Erste, was mir einfällt bei Missbrauchspotenzial, natürlich in Europa, also haben wir ja jetzt hier Krieg, nicht weit von uns. Also im militärischen Bereich ist diese Technologie sehr gut einsetzbar in verschiedenen Kontexten, also um eben so Secret Intelligence Services beispielsweise zu unterstützen.
Aber es gab ja auch schon jetzt beim NATO-Gipfel vor 2 Wochen, war KI ja auch Thema, gerade aus dem Grund, dass auch gewisse Lagebildsituationen von KIs ganz anders beurteilt werden können, weil die eben andere Kontextinformationen durch die Rechenleistung anders gewichten können als ein menschlicher Entscheider und dass dadurch große taktische Vorteile entstehen können.
Richtig, aber also man kann darüber hinaus also nicht nur Datenanalyse machen, sondern man kann das mit Drohnen beispielsweise über eine Programmierschnittstelle verbinden und dadurch würden die Drohnen quasi eine ganz andere Angriffsmacht erhalten und können vielleicht auch Teams von Drohnen entstehen. Mhm. Also quasi ein Krieg kann anders geführt werden. Das ist jetzt quasi ein neues Level. Mhm. Und diese Technologie ist relativ leicht und kostengünstig an den Mann zu bringen. Ja, also das muss man sich ja auch klar machen. Das ist anders als bei Roboter. Mhm. beispielsweise, die ja sehr fehleranfällig sind, ja, also wenn die beschädigt sind, also ist Reparatur meistens sehr, sehr teuer und so weiter. Also die Technologie, um die es heute geht, also mit Sprachmodellen und also insgesamt künstliche Intelligenz, ist vergleichsweise leichtgewichtig. Mhm. Also wenn man bereits trainierte Modelle hat.
Und das wäre dann so, dass die Drohnen über eine KI gesteuert werden? Ohne
eben. Ja, beispielsweise. Oder die Drohnen auch untereinander kommunizieren könnten.
Okay.
Aber wie kann man das überhaupt regulieren? Es wird ja viel jetzt gesprochen, die EU also überlegt ja auch, wie sie das Ganze regulieren soll. Die Rufe nach Regularik sind alle da. Alle sind sich einig, es muss reguliert werden. Aber was genau wird denn dann reguliert? Werden die Trainingsdaten reguliert? Werden die Modelle reguliert? Was kann man überhaupt wirksam regulieren? Wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, was ich verstehe, also muss man auch, also in erster Linie die Verantwortung regulieren. Also wer trägt die Verantwortung, wenn solche Werkzeuge eingesetzt werden? Also das ist ein wichtiger Punkt. Und wer ist verantwortlich, wenn was schief geht? Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel. Große Sprachmodelle können ja genutzt werden, um Texte zu produzieren. Mhm. Und diese Texte können von einem Menschen nachgearbeitet werden. Es wurde im wissenschaftlichen Bereich diskutiert, soll das Sprachmodell Co-Autor werden? Die Antwort ist ganz klar nein, weil das Sprachmodell kann keine Verantwortung für den Inhalt übernehmen. Das ist nach wie vor der Mensch. Dann stellt sich die nächste Frage, wie bewertet man den intellektuellen Beitrag des Menschen bei der Erstellung von diesem Text? Also ist ganz schwierig, weil dafür muss man ja das auseinanderdröseln, was kommt eigentlich von der Maschine, was kommt von dem Menschen, was sind das für Anteile, welchen Charakter haben sie und was bedeutet das, also für Intellectual Property beispielsweise. Ja, und also alle diese Fragen sind ja zum gegebenen Zeitpunkt also noch relativ offen und da muss ja auch, ich sag mal, wenn man was reguliert, muss es ja auch Sanktionierungsmöglichkeiten geben. Ja, aber also die fehlen im Augenblick, weil man das im Grunde genommen KI-gestützte Polizei braucht, die dann solche Fälle aufdecken und klassifizieren kann. Ja, und dann hat man quasi so einen Teufelskreis, wo man KI als Autor hat und KI als Polizei Detektiv, und alles Mögliche dazwischen. Ja, also
was mich nochmal interessieren würde, wenn es eine Regulation gibt, kann die Forschung auch behindern?
Also auf jeden Fall. Ich meine, es ist sowieso, dass wir im Bereich künstliche Intelligenz in Deutschland sehr große Nachteile in der Forschung haben, also durch besonders strenge Regulierung.
Jetzt schon?
Im Bereich Datenschutz?
Im Bereich Datenschutz, ja. Und wir können also ganz vieles einfach nicht machen hier, ne? Also im Vergleich also zu Ländern wie
Kannst
die USA.
Kannst du ein Beispiel machen, was die machen können, was wir
ja... Naja, also die haben ja Fair-Use-Prinzip, also sozusagen die können also Sprachdaten aus dem Internet benutzen, also für ihre Forschungen und das geht in Deutschland nicht. Also wir brauchen immer quasi eine klare Lizenz für die Daten, die wir verwenden und aus dem Grund können wir ganz viele Forschungsfragen auch gar nicht adressieren, weil uns die Daten dazu fehlen. Ja? Und ich sag mal, wenn man in andere geografische Regionen guckt, also wo es gar keine Begrenzungen gibt, also ist es kein Wunder, dass sie viel schneller sind, also in diesen Bereichen und also auch viel weiter kommen können, weil wir überhaupt keinen Schritt vorankommen können, ja? Da wir in gewissen Bereichen de facto keine Forschung betreiben dürfen.
Also wäre in China zum Beispiel KI-Forschung, hätten die alle Möglichkeiten.
Wo es nutzen sowas sie ja auch. Ja, genau, das also wird immer wieder auch also in der Fachgesellschaft diskutiert, weil es ja einige Einreichungen gibt aus dieser Region, also die eben Fragen erforschen, also die in der westlichen Welt also nicht denkbar sind. Ja.
Und, zum Beispiel?
Naja, also zum Beispiel... ja, bei Personen, also die inhaftiert sind, also wird versucht vorherzusagen, also ob sie wieder
sich resozialisieren oder wieder rückfällig
also
wieder ins Gefängnis kommen.
Solche Sachen. Oder,
okay. Ja. Wir hatten ja jetzt viele, sag ich mal, eher apokalyptische Szenarien mit KI, Krieg, Waffensysteme, nicht existenter Datenschutz. Ich würde gerne auf ein etwas positiveres Beispiel aus deiner Forschung eingehen und zwar mit Deep Learning gegen Impfskepsis. Wie gelingen Gespräche zwischen medizinischem Personal und Impfskeptikern? Also da hattest du, habe ich zumindest auf der Seite der TU Darmstadt gelesen, daran geforscht, wie man medizinisches Personal im Gespräch unterstützen kann, wenn sie versuchen, Menschen über das Impfen zu informieren. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
Ja, also sehr gerne. Ich habe ja schon verraten, also ich interessiere mich sehr für die Psychologie. Das ist eine interdisziplinäre Arbeit, also die in Human Behavior in Nature erst vor kurzem veröffentlicht worden ist, in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern. Und da geht es also eben darum, also wie kann man die Leute davon überzeugen, dass sie sich öffnen, also im Hinblick auf Impfung. Es ist so, dass also ganz wichtig dafür ist es, also nicht nur rationale Argumente zu präsentieren, sondern eigentlich sozusagen die Bedenken dahinter zu identifizieren, ja, also die Person hat.
Also warum sie sich nicht impfen lassen will.
Ja, genau.
Also die Emotionen und Beweggründe, die Motive.
Versteckter Grund, also genau, also was steckt eigentlich dahinter? Also zum Beispiel, also gibt es Personen, also die daran glauben, dass also große pharmazeutische Konzerne, also mit Impfungen einfach Geld machen wollen und sich deshalb nicht impfen lassen möchte. Und sozusagen, da geht es darum, was ist ein effektives Gegenargument? Und wenn man dann, weiß was ich, also damit argumentiert, dass man leichte Krankheitsverläufe hat und so weiter, möchte die Person nicht unbedingt ihre Glaubenssätze verändern, weil das ist eigentlich nicht der Concern auf Englisch, das Problem, also was dahinter steckt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dieses Problem zu erkennen und passgenaues Gegenargument zu konstruieren. Also in dem Fall zum Beispiel, dass also wenn man die Impfungen nicht machen lassen würde, dann wären ja viel mehr Personen krank und dann würden diese pharmazeutischen Konzerne noch mehr verdienen. Also deshalb ist es eigentlich also nicht in deren Interesse, alleine aus diesem Grund, also die Impfungen anzubieten. Ja? Und quasi unser Beitrag zu dieser Arbeit war, dass wir aus vielen Argumenten, die von unseren Kollegen gesammelt worden sind, also in den Textdaten einerseits, in wissenschaftlichen Publikationen, andererseits in Webinhalten, dass wir diese automatisiert geclustert haben, also in verschiedene Kategorien eingeteilt haben, also die diesen Bedenkenklassen entsprechen. Und das erleichtert dann die Zuordnung zu prototypischen Gegenargumenten, die im Gespräch angegeben werden könnten. Und also so das medizinische Fachpersonal könnte dann auf dieses Wissen zugreifen bei ihren Schulungen, also um entsprechend auf Personen mit verschiedenen Arten von Bedenken besser eingehen zu können und diese also eben zu überzeugen, ihren Standpunkt zu ändern.
Okay.
Also jetzt wundere ich mich fast, warum nicht die nächste Frage kommt, also die immer kommt, nachdem ich das erzähle. Ja, es ist ja ein hervorragendes Werkzeug für die Manipulation von Leuten, also ganz im Allgemeinen, also um sozusagen die öffentliche Meinung in eine gewisse Richtung zu steuern.
Ja gut, aber die öffentliche Meinung, die besteht ja aus ganz vielen Einzelpersonen, die kann man jetzt nicht alle über einen Kamm manipulieren,
aber das,
oder?
Aber wenn man es einfach, also ich wäre auf das Thema Deepfakes, wären wir ja noch gekommen. Natürlich kann ich das Tool genau andersrum invers benutzen und sagen, okay, welche psychologischen Momente muss ich denn bedienen, um die quasi, keine Ahnung, von der Demokratie zu entfremden oder andere Dinge zu tun.
Ja, gut.
Ja, richtig. Das ist genau das, was ich meinte. Also Oliver, das ist also völlig korrekt. Also sozusagen, das kann man auch auf Themen anwenden, also die nichts mit der Impfung zu tun haben, sondern auf ganz andere Gegenstandsbereiche.
Genau.
Und da das Wissen darüber eigentlich öffentlich ist, ja, also könnten das die bösartigen Parteien dann auch für solche Szenarien nutzen. Also ich fürchte, diese Frage können wir nicht auflösen, weil jede Technologie, also kann, also auch ein Messer kann als Tötungsinstrument benutzt werden. Also das, also kann man nicht wirklich ausschließen. Ja.
Gibt es denn Dinge, die die KI grundsätzlich wahrscheinlich nie können wird oder verstehen können wird? Also ich habe mal gelesen, die KI kennt weder Raum noch Zeit. Wirklich oder kann das nicht wirklich handhaben wie der Mensch eben im Denken?
Wir haben das Gespräch damit begonnen, dass Mensch und Maschine also grundsätzlich unterschiedliche Konzepte sind. Die werden niemals die gleichen Fähigkeiten haben. Es gibt Fähigkeiten, die ein Mensch hat, eine Maschine nicht hat und umgekehrt. Und so ist es bei Zeit und Raum. Und natürlich also wird Zeit und Raum also maschinell repräsentiert und es werden auch Algorithmen entwickelt, also die das abbilden können. Das ist halt nur wahnsinnig schwierig, weil man zum Beispiel, also um diese zeitlichen Relationen zu lernen, also auch zeitlich gestempelte Daten braucht. Und wir kommen schon sowieso nur schwer an die Daten. Und wenn man dann Daten mit diesen besonderen Eigenschaften hat, braucht, dann wird die Datenlage
in einem gewissen Umfang, ne? Du brauchst ja dann auch
genau,
so und
sehr eng. Ja. Und also dasselbe Problem, also mit sogenannten multimodalen Datensätzen, also wir haben ja damit angefangen, ein Mensch hat verschiedene sinnliche Fähigkeiten, sehen, hören, sprechen und so weiter, das funktioniert ja alles koordiniert im Gehirn, aber solche Datensätze gibt es so gut wie nicht, ja. Also selbst wenn ich in 5 verschiedenen Sprachen und für 3 verschiedene Texttypen also Daten finden möchte von derselben Textsorte, dann wird es schon ganz, ganz schwierig, ja, also mit Lizenzfragen, also das so zu machen, dass das ausgewogen ist und in allen Sprachen alle Textsorten und Domänen repräsentiert sind. Und das ist halt also diese grundsätzliche Frage, weil die KI heutzutage sehr stark von großen Daten abhängig ist und solange diese Abhängigkeit existiert, ist es eine prinzipielle Einschränkung. Also, denn wir Menschen also lernen sehr viel durch die Interaktion mit der Umgebung und nicht unbedingt, weil wir 100.000 Stunden Sprache gehört haben, beispielsweise.
Ja, ich erinnere mich noch an lange Stunden im Sprachlabor. Und
ja. Hast du auch nachts Latein-Vokabelkassetten gehört?
Oh ja, ja. Ich habe es versucht, aber es hat nicht gefruchtet.
Ich bin immer eingeschlafen. Das ist ein gutes Beispiel. Das hat nicht funktioniert. Ja. Ich habe noch mal eine Frage anknüpfend an Olivers Raum und Zeit. Kann eine KI irgendwann genuin was Neues kreieren? Also der Faktor Kreativität, den man ja eigentlich so exklusiv dem Menschen zuschreibt, wird es irgendwann eine KI können oder kann sie es schon und ich weiß es nicht?
Es kommt darauf an, wie man die Kreativität definiert. Also ich bin mir nicht sicher, es gibt eine abgestimmte Definition, was das ist. Ja, also es ist wahrscheinlich die Fähigkeit, schon etwas Besonderes zu schaffen, was vielleicht
was genuin Neues, einfach einen neuen Stil oder eine neue, keine Ahnung, Art von Musik.
Ja, aber es ist auch sehr umstritten, ja, also in der Kunst, also sozusagen, also es gibt ja vieles, was auch gewisse Inspirationen kombiniert.
Auch
ja.
Das,
Und das könnte ich mir bei der KI also schon sehr gut vorstellen, weil die KI halt Zugriff auf so viele Daten hat und diese in einer neuen Art und Weise miteinander kombinieren kann. Also das auf jeden Fall.
Manches, was jetzt von DALL-E und Co. kreiert wird, ist allerdings im menschlichen Auge, sage ich mal, eher unstimmig bis hässlich. Also ist die KI vielleicht mal irgendwann in der Lage, sowas wie ein ästhetisches Empfinden zu entwickeln? Kann man ihr das beibringen oder ist das einfach so ein Menschending, dass sie sagen, okay, das sieht jetzt gut aus und das ist eher kitschig? Und
also ich denke, auf jeden Fall könnte man der KI so etwas beibringen. Mhm. Also der große Erfolg von ChatGPT ist ja darin begründet, dass da sehr viele Daten mit menschlichen Präferenzen verwendet wurden und da hat die KI praktisch gelernt, welche Aussagen für den Menschen als plausibel erscheinen. Und das kann man also eben dann für andere Typen von Kategorien optimieren, wenn man entsprechende Daten hat.
Okay.
Aus dem Nähkästchen.
Ja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass du 2003 ins Ruhrgebiet gegangen bist und deine Karriere da eigentlich so richtig gestartet hast, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Wie hat es dir da gefallen?
Oh, ich war sehr glücklich dort.
Okay, schön. Das freut mich.
Ich war in einer kleinen Arbeitsgruppe an der Uni. Also ich komme aus der Ukraine ursprünglich. Und für mich waren das fantastische Möglichkeiten, die ich niemals damals in meinem Heimatland haben könnte. Also da gab es das Fach überhaupt nicht. Und insofern also war das für mich wirklich großartig.
Okay.
Genau, du bist Linguistin. Und ich komme ja, war auch Linguist. Kannst du eigentlich programmieren?
Ich glaube, im Augenblick eher weniger. Also als ich promoviert habe, habe ich das noch selber gemacht.
Was hast du gelernt da, Programmiersprache?
Damals mit Perl hat man Programme geschrieben als Computerlinguist. Also heutzutage benutzt man Python Und ich habe das dann in einigen Kursen unterrichtet, aber selber Experimente programmieren, das mache ich schon sehr lange nicht mehr.
Okay. Du bist ja von der klassischen Linguistik in die Computerlinguistik gegangen, beziehungsweise in die Informatik und bist auch heute noch an der TU Darmstadt im Bereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften aktiv. Und dieser interdisziplinäre Ansatz zahlt er sich aus, auch für deine Forschung? Also dass du da auch dem treu geblieben bist, sozusagen dieser Mehrgleisigkeit?
Also dem bin ich sehr treu geblieben. Also ich habe ja sehr diverse Interessen schon immer gehabt, also auch an der Uni. Ich habe Sprachwissenschaften auf Lehramt studiert. Also ich bin eigentlich ausgebildete Lehrerin für Englisch und Deutsch. Und deshalb habe ich sehr viel Psychologie und Didaktik gemacht. Und diese Interessen also habe ich immer mit der Informatik verbunden in unterschiedlicher Art und Weise. Aber vielleicht die Schwerpunkte haben sich über die Zeit hinweg verändert aus unterschiedlichen Gründen. Nicht zuletzt auch Förderentscheidungen, also die manchmal nicht so ausgefallen sind, wie ich das mir gewünscht hatte. Das ist ja auch besonders schwierig, solche interdisziplinären Projekte einzuwerben, also weil man dann so verschiedenen Fachkulturen ausgesetzt ist. Aber aktuell verfolge ich mit sehr viel Einsatz das Thema künstliche Intelligenz für die psychische Gesundheit. Mhm. Und zwar also mit den Mitteln der Löwe-Spitzen-Professur, die bereits genannt worden ist. Also da wurde auch von mir angedacht, also den Schwerpunkt in diese Richtung zu setzen, weil ich da eine große Herausforderung für die Gesellschaft sehe, die auf uns zukommt. Das ist möglicherweise noch nicht so bei allen angekommen. Darüber wird nicht viel geredet, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, steigen die Zahlen für geistige Krankheiten ganz enorm in die Höhe und besonders auch und
die,
unter der
die Anzahl der zugelassenen Therapeuten
bleibt steigt, gleich im besten Fall.
Steigt nicht, genau.
Ja, richtig. Und also besonders also unter jungen Menschen, also was also in also aus meiner Sicht also dringend adressiert werden muss. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Bereich für die Forschung. Da sind wir ja wieder bei dem Thema Daten. Also weil das sind
Gesundheitsdaten,
nicht, genau, nicht einfach nur Daten und nicht nur einfach
dann Gesundheitsdaten. Dann auch von Minderjährigen.
Auch, also quasi geistige Gesundheit, das ist nochmal besonders brisant. Ja, ist ganz extrem zu forschen. Und ja, also wir haben doch, also jetzt bin ich ja schon mittlerweile 2,5 Jahre dran. Also ich muss sagen, ich habe in dem Bereich ganz wenig publiziert bisher, weil das alles so schwierig ist. Aber die Löwe-Spitzen-Professur gibt es ja eine einmalige, lukrative Möglichkeit, auch mal die großen Fragen anzugehen.
Ja, toll. Ja,
sehr gut. Ja.
Genau.
Und das ist ein super spannendes Thema. Ne?
Das ist jetzt etwas, also wo mein Herzblut sehr stark dran hängt.
Ja, wir sind super gespannt. Gibt es da schon irgendwie konkrete, keine Ahnung, welche Paper oder was wäre jetzt besonders ein spannendes Ergebnis schon? Kannst du da schon irgendwas verraten oder ist noch nicht so weit?
Ja, doch, also ein paar Ergebnisse gibt es schon.
Ja, dann erzähl.
Ja, also zum einen also möchte ich als erstes einen sehr großen Erfolg erwähnen, also dass die TU Darmstadt in Kooperation mit der Uni Frankfurt, Uni Marburg und Gießen jetzt ein neues Löwe-Zentrum eingeworben hat, also heißt Dynamic. Und das große Thema ist die psychische Gesundheit und da ist die TU Darmstadt mit der Forschung zur künstlichen Intelligenz beteiligt. Und also da denke ich, wird in den nächsten Jahren in dem Bereich sehr, sehr viel passieren und also werden auch Datensätze aufgebaut, an denen wir dann in Deutschland forschen können. Bisher ist es mir in Deutschland nur noch sehr wenig gelungen, also wirklich die Verhandlungen mit diversen Ethik- und Datenschutzkommissionen zum Erfolg zu bringen. Ja, das ist also ein sehr langwieriges Geschäft, aber da bin ich mit verschiedenen Forschungspartnern. Und die meisten Forschungsergebnisse gibt es in Kooperation mit der Klinik Bar Ilan in Israel. Mhm. Also da habe ich also eben ins Ausland geguckt, also da ist es einfacher, also Datenschutz, also ist in dieser Hinsicht etwas flexibler. Und also aus dem Grund arbeiten wir mit Daten auf Hebräisch. Ja, das ist auch spannend, weil wir die Sprache ja gar nicht sprechen können. Ne? Das ist quasi eine echte Kooperation, wo der eine oder den anderen gar nichts mehr machen kann. Aber also in dem Projekt, also gibt es schon einige Erkenntnisse, also darüber, also wie die Gesprächsführung sozusagen das Outcome, also letztendlich, also Therapieerfolg beeinflussen kann, also so, dass es den Betroffenen also besser geht nach diesen Gesprächen und auch in der zeitlichen Folge von Sitzungen. Zum Beispiel, also haben wir gefunden, dass es ganz wichtig ist, dass der Therapeut den Betroffenen dazu bringt, also positive Dinge zu artikulieren im Gespräch, dass es eine ganz große Wirkung zeigt, ne? Weil die Betroffenen ja oft sehr stark auf Negatives fokussiert sind. Und durch die gezielte Gesprächsführung und Lenkung der Aufmerksamkeit auf Positives im Leben, also kann man quasi diese Seiten sehr gut herausarbeiten, also mit den Betroffenen und also ihre Stimmung also auch zum Positiven verändern. Genau, also das ist ein Forschungsprojekt. Ein anderes Forschungsprojekt hat sich damit beschäftigt, dass wir anhand von Schreibprodukten von Personen in sozialen Medien verschiedene Indikatoren einschätzen können oder Symptome, also für den Schweregrad der Depression. Also diese Datensätze, also sind tatsächlich einige, die frei verfügbar sind. Also da möchte ich ja gerade im Kontext von dieser Unterhaltung unser Athene-Projekt in dem wir tatsächlich also mit der Uni Frankfurt zusammenarbeiten und Privacy-Aware Methods, also für die geistige Gesundheit erforschen wollen und die Trade-offs, die es da gibt, also quasi um eine Infrastruktur zu schaffen, die solche Datenerhebungen in Zukunft auch im großen Stil ermöglicht. Denn das ist der größte Bottleneck. Also da ist so viel machbar, wir können so viel anbieten. Ja, man, also es ist ja nicht nur so, dass wir wenige Therapeutinnen haben. Es ist auch so, dass die Therapie sehr selten effektiv ist, weil das nicht datenbasiert ist, ja, und weil wir nicht wissen, also was bei einer bestimmten Person zu einem Erfolg führen könnte. Also dieses Krankheitsbild ist sehr, sehr komplex, also wie bei Krebs. Das ist nicht eine Krankheit, sondern es sind Tausende von verschiedenen Krankheiten und die müssen sehr passgenau therapiert werden. Dafür braucht man halt eben diese Einblicke in die Daten, die es ja im Augenblick nicht gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir die Datenbestände haben und also entsprechend diese effektiven...
Fürs Krankheitsmonitoring, für die Therapieanpassung, für die...
ableiten können, dann also kann die Therapie auch zu deutlich besseren Ergebnissen führen.
Cool, super.
Der Nerdfaktor.
So, du bist ja hier im House of Nerds und... da ist eigentlich in jeder Folge hatten wir bisher die Frage, was macht dich zum Nerd?
Und unter Nerd verstehen wir absolut positive Sachen. Ja. Also wir sind gerne hier, wir betrachten uns auch selbst als Nerds.
Mittlerweile.
Genau. Und also wir verstehen darunter, dass man sich halt wirklich in Sachen rein vertieft, auf nerdige Art.
Genau. Ja, vielleicht auch ein bisschen exotische Hobbys hat oder so. Also es ist durchaus positiv besetzt. Es ist nicht... Kein Nerd-Klischee.
Der Freundeskreis sagt dazu manchmal Macken, aber ja.
Nein.
Also ich habe es zwar nicht so ganz verstanden, also was damit gemeint ist, aber was mir dazu einfällt, ist, also ich mache meine Arbeit total gerne. Also ich habe so viel Spaß dran. Also ich bin Wissenschaftlerin geworden, weil ich einfach ganz viel Spaß daran habe, neue Fragen zu beantworten. Ich habe auch ganz viel Spaß dran, den Menschen zu helfen. Und das, was ich erforsche, also kann sehr vielen Menschen helfen, also in ganz unterschiedlichen Bereichen, also in der Medizin, in der Bildung, in der Sicherheit und so weiter. Und das macht mich zum Nerd.
Okay, ich weiß es nicht. Also mein Zettel ist abgehakt.
Ja.
War eine super spannende Sendung. Dankeschön. Dass du uns auch Fragen beantwortet hast, die ein bisschen wild rechts und links und oben und unten waren. Super, herzlichen Dank. Magst du noch was sagen? Haben wir irgendwas vergessen?
Also ich denke, wir haben über eine Frage nicht gesprochen. Und zwar haben wir immer über das Sprachmodell gesprochen. Aber ganz wichtig ist anzumerken, dass es heutzutage eine starke Tendenz dazu gibt, Communities von Sprachmodellen zu schaffen oder also Teams oder Pipelines, je nachdem, wie man das sieht, weil je nachdem, wie sie trainiert sind, auf welchen Daten und mit welchen Tricks, sind sie für unterschiedliche Dinge gut.
Ja.
Ja? Und das ist eine ganz starke neue Tendenz, also die erwähnt werden müsste, also denke ich. Weil man kann sich so vorstellen, also wir sind hier in einem Team und wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, Schwerpunkte und je nachdem, um was es geht, also ist eine andere Person die Expertin. Mhm. Okay? Und so ist es bei den Sprachmodellen. Also in Zukunft möglicherweise, also werden Teams von Sprachmodellen für eine Aufgabe tätig und nicht ein einzelnes Sprachmodell.
Okay, also so eine Clusterung von verschiedenen Modellen dann.
Ja, genau, aber von diesen vielleicht, also wird automatisch ein Modell bestimmt, was am besten passt, also für diese Frage oder für diese Aufgabe. Ne? Also es ist schon ein bisschen ein anderes Paradigma, als man hat ein monolithisches Modell für alles. Ja. Weil dann kann man sozusagen verschiedene Skills auch in verschiedenen Modellen abbilden und diese dann zu einem besseren Ganzen zusammenführen.
Und also ich stelle mir das jetzt so vor, dass hier wie bei einem Team, jedes Teammitglied hat Stärken und Schwächen und dann wählt man das Teammitglied aus, das für die Task am besten geeignet ist.
Richtig, aber das passiert dann automatisch durch KI. Also wird gelernt praktisch, also welches Modell für was gut ist. Oder auch vielleicht ja, mehrere Modelle, ja, so eine Auswahl aus verschiedenen.
Cool.
Okay.
Super.
Haben wir vermerkt.
Gut, dankeschön.
Wir haben zu danken.
Wir haben zu danken, genau.
Jetzt.
Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du da warst. Wir freuen uns echt auf die Papers, also gerade im psychologischen Bereich. Das ist wirklich ein spannendes Thema.
Ja, verlinken wir auch alles.
Verlinken wir alles, genau. Ich möchte mich auch noch bedanken bei der Saskia Künstner, unserer Stimme und unserer Schnittmeisterin. Ich bedanke mich auch bei der Caroline Strohbehn und dem Max Leiding, Redaktion und Technik. Und natürlich bei unserer Regie, der Evelina Winkler, die uns heute vielleicht vorerst das letzte Mal begleiten darf. Ja, aus freudigem Anlass. Ja. Genau. Und natürlich bei dir, Anna.
Ja, und bei dir, Oliver.
Ja, falls es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr es abonniert, den Podcast. Wir freuen uns auch über Zuschriften, Fragen, Anregungen, Kritik aller Art. Ja, und bleiben Sie uns gewogen. Bis demnächst wieder hier im House of Nerds.
Alles klar, bis dann.
Danke. Tschüss.
Tschüss.